You know what's clutch?
Willkommen zu Klatsch, dem Podcast vom Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal.
Timo ist auch wieder am Start, moin moin.
Vom siebten Platz grüße ich dich. Lass mir das, also ich denke mal, bis zum Release des Pods wird sich das wieder geändert haben, aber wir nehmen halt ja am Karfreitag auf und im Moment sitze ich auf dem Thron, auf dem gold-diamant besetzten Thron des siebten Platzes in der Eastern Conference.
Der Rest der Liga macht sich über den Osten lustig, während wir uns darüber freuen, auf dem siebten Platz zu stehen mit einer negativen Bilanz.
Ja.
Jawohl!
Es ist so schlimm, wirklich. Also selbst Milwaukee, also nach dem All-Star-Break, jetzt wo die auch noch abgebaut haben. Ich würde lieber Utah oder so in den Playoffs sehen als die Nets oder die Celtics. Heat dürfen dabei sein.
Ist aber nett, ich danke dir.
Ja.
Dass wir von dir die Erlaubnis haben, in den Playoffs teilzunehmen.
Ja. Ja, ich bin ein gütiger Gott hier von meinem siebten Platz Thron. Ich regiere nicht mit harter Hand. Bevor wir uns da wieder jetzt verstricken, Fragen-Podcast heute. Viele Fragen wieder gekommen nach diesem Fiasko, nach der Trade-Deadline, wo einfach gar kein Interesse mehr da war an Fragen-Podcast, was auch immer.
Noch einmal vielen Dank an Mark Zuckerberg und seine Reichweite.
Ja, Facebook ist minimal besser geworden, aber ist halt immer noch nicht wie früher. Also wir müssen im Grunde wachsen, um diese verlorenen durch Technik verlorene Reichweite wieder ein bisschen wettzumachen. Aber das ist eh langweilig für den Zuhörer. Von daher, Martin mit der ersten Frage. Grüßt euch. Wisst ihr, was da zwischen LeBron und K-Love genau ist? Es soll da brodeln. Und eine Frage, die ähnlich in dem gleichen Kosmos im Grunde drin ist, kam auf AskFM, verlängert K-Love bei den Cavs. Also, lass mal ein bisschen über zum 500. Mal in dieser Saison über K-Love und die Cavs sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Gab ja die Aussage von Kevin Love, dass er gesagt hat, dass er LeBron nicht als MVP sieht, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wen er vor ihm genannt hat. Kannst du dich daran erinnern?
Seinen besten Freund von College. Unseren besten Freund auch übrigens.
Russell. Ja. Genau. Ja, nee, das wusste ich gerade wirklich nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, das zu wissen.
Ja. Auf jeden Fall. Und dass die beiden keine besten Freunde sind. So, ich glaube, war natürlich wieder Futter für die Medien und eventuell auch nicht. Also der letzte Satz nicht unbedingt förderlich dafür, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da so weit brodelt. Ich denke eher, dass entgegen aller Erwartungen einfach das Verhältnis zwischen den beiden nicht so auf diesem freundschaftlichen Niveau ist, wie zum Beispiel LeBron und Kyrie. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht verstehen. Ich weiß, also eventuell interpretiert man da einfach also medial wieder ein bisschen viel rein. Es kann aber auch sein, dass K-Love einfach wirklich unzufrieden mit seiner Situation bei den Cavs ist und auch LeBron so ein bisschen dafür verantwortlich macht, weil er ja mehr oder weniger Strippenzieher war bei seinem Wechsel nach Cleveland.
Ja.
Aber ich glaube und ich hoffe auch für die Cavs, dass da eher einfach nur viel heiße Luft und nichts gemacht wird. Und auf die Frage, ob er bei den Cavs verlängert, da haben wir ja auch schon zu geäußert. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, ob er sich in der Lage dazu sieht, sich unterzuordnen. Für den Moment, weil im Moment ist LeBron einfach immer noch die Nummer 1 bei den Cavs. Und Kyrie als Thronfolger in Anführungsstrichen einfach die Nummer 2. Ist halt die Frage, ob es ist, wie Bosch schafft, sich für den Erfolg der Mannschaft etwas unterzuordnen oder ob er halt nach ein respektive zwei Jahren die Lust hat, ein Team selber zum Erfolg zu führen und schwer zu sagen. Also ich denke, dass wie er das auch oft betont hat, dass er nicht aus seinem Vertrag aussteigt und auch in der kommenden Saison bei den Cavs spielt. Was danach allerdings ist, kann ich so nicht beantworten.
Ja, der kann das schon. Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, was da wirklich abgeht. Ich meine, da muss man einfach jetzt mal dabei sagen. Wir haben natürlich Brian Windhorst, ja, mit seiner unvergleichlichen Ausstrahlung, der jetzt mittlerweile wieder jeden zweiten Tag in irgendeiner Radioshow sitzt und über die Cavs redet und darüber, dass LeBron im Grunde der Trainer ist und David Blatt alles nachplappert und bla bla bla. Also, wow, Windhorst ist so nervig. Also ich finde es auch nicht gut, dass da wieder so viel Wind jetzt gemacht wird. Einfach diese Franchise war so lange irrelevant und jetzt hast du da wieder irgendeinen Journalisten jeden zweiten Tag irgendwo sitzen, der darüber quasselt. Von daher, ich weiß halt nicht so ganz, was ich glauben soll. Du hast halt einerseits, was du natürlich auch angesprochen hast, LeBron ist definitiv Initiator gewesen, dass man Wiggins für Love abgibt. Ich meine, Wiggins wurde in seinem Essay nicht erwähnt und wir wissen alle auch, dass er, oder man geht ja auch davon aus, dass er generell so ein bisschen im Front Office schon mitreden darf, ne? Er nimmt sich 2 Wochen Erholungspause während der Regular Season. Cavs bringen Moskow rein, JR, Shump. Also er scheint da gut involviert zu sein. Von daher lastet da auch, denke ich mal, in gewisser Weise auch Druck auf ihn. So, weil er will natürlich, denke ich mal, auch nicht, dass sein Rekrut K-Love jetzt irgendwie Abwanderungsgedanken bekommt, schlechte Leistungen bringt, etc. Ich weiß nicht, ob K-Love im Grunde, ob man seine Saison komplett schlecht reden soll. Würde ich jetzt nicht machen. Und das Problem ist, dass LeBron natürlich versucht, K-Love mit einigen Aussagen zu motivieren. Also irgendwie soll er mal verlautet haben lassen, dass er ein bisschen frustriert ist, dass K-Love sich nicht so als Teil der Organisation integriert oder integrieren konnte bis zu diesem Zeitpunkt, dass er nicht so wirklich an einem Strang zieht mit allen anderen. Und ja, das kann natürlich sein, das kann natürlich aber genauso sein, dass es vielleicht wirklich nur so ein kleines bisschen stört, LeBron das aber als Motivation benutzt und die Medien daraus eine Riesenkatastrophe machen. Das ist halt alles schwierig. Dann die Aussage, die du eben auch schon wiedergegeben hast mit dem nicht beste Freund, MVP ist jemand anders. Ich finde nicht, dass man sowas sagen sollte, dass jemand anders ein MVP ist, wenn man mit jemandem so krassen Spieler in einem Team spielt. Finde ich, gehört sich nicht so. Also wenn JJ Redick, der wurde gefragt, ne, wer wird MVP, hat er auch gesagt, ey, ich sag immer mein Teammate so. Also es kann es jetzt knicken, dass ich jetzt sagen würde, Chris Paul wird's nicht. So, und dann, wenn man natürlich sagt, okay, abseits von Chris Paul, dann kann man natürlich auf sowas antworten. Aber so, okay, die Aussage fand ich einfach nicht gut. Kannst du das nachvollziehen dann vielleicht, dass man daraus viel macht?
Ja, es ist halt, ich sag mal so, Journalisten sind immer nach den Schlagzeilen hinterher. So, und das war natürlich perfekt dafür, um neue Headlines zu schreiben, großen Wirbel drumrum zu machen. Und das wird dann halt auch ausgenutzt. Ich habe es auch nur gelesen, ich habe auch nie irgendwie eine Ton- oder Videoaufnahme gesehen, dass das wirklich so gesagt hat. Aber andererseits gebe ich dir schon irgendwo recht. Er müsste ja nicht mal sagen, explizit, dass er für sein Teammate stimmen würde, sondern einfach, dass die Kandidaten es alle irgendwo verdient hätten oder so.
Ja, oder
Wäre ja
zumindest,
auch eine
na
korrekte
klar.
Antwort. Natürlich kommst du dir dann, ich weiß nicht, ich glaube, LeBron ist mittlerweile so reif. Vor ein paar Jahren hätte ihn das eventuell gestört. Ich glaube, mittlerweile interessiert ihn das gar nicht mehr so sehr, weil er einfach weiß, wie gut er ist.
Ja, das ist richtig. Denke ich auch.
So, aber trotzdem, die Medien machen daraus halt ein großes Ding. Ich denke auch, dass das innerhalb des Lockerrooms nicht wirklich für Spannung gesorgt hat. Aber dafür sind wir halt, wir können halt immer nur das sehen oder begutachten, was wir von den Medien zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind nicht nah genug dran, um jetzt ein richtiges Fazit daraus zu ziehen. Das ist halt das Problem. Wir können ja auch nur Vermutungen anstellen, irgendwo unsere eigene Meinung mit reinbringen, aber im Endeffekt wissen wir nie genau, was da wirklich vorgefallen ist. So, und es ist halt wirklich schwer zu sagen. Ich bin der Meinung, die Medien machen da ein zu großes Ding draus. Aber das ist halt irgendwo auch dieser journalistische Auftrag, den sie haben, dass sie halt diesen Schlagzeilen hinterherjagen müssen, sozusagen. Ob das jetzt immer gut ist, sei mal dahingestellt. Aber die tun auch nur was, damit die Geld bekommen.
Also klar, bei den meisten stimme ich natürlich vollkommen zu, aber ich finde halt, ich habe die Aussage auch nicht auf Video oder auf Tonband gehört mit Russ, aber ich glaube sogar, die gibt's. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin da ja im Moment auch ein bisschen weniger hinterher bei diesem ganzen Gossip-Ding, weil er auch mit NCAA-Tournament und so. Ich versuche meine Zeit im Grunde ein bisschen aufzuteilen. Also falls es die Aussage wirklich gegeben hat, finde ich die halt extrem unglücklich. So, weil ich mag ehrliche Menschen, aber die Wahrheit
Der Wortlaut.
ist nicht immer toll. Und zu allem Überfluss gibt es ja auch immer diese Gerüchte, so, ey, K-Love könnte im Grunde jetzt Knicks, Lakers oder so machen, hingehen. Und Russell, wir wissen alle, dass in OKC im Grunde dieses Jahr auch wieder keinen Titel holen wird. Dann haben wir dieses Jahr schon 2015. Dann ist irgendwann 2016, ja, der Sommer, wo alle Teams mit den Hufen scharen und im Grunde in OKC wildern wollen. Durant, ich weiß gar nicht, wie lange Russell noch einen
Ich
Vertrag
glaube,
hat.
der hat ein Jahr länger Vertrag.
Okay.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, aber
Ja.
ich bin der Meinung, er hat bis 2017 Vertrag.
Ja, also das heizt halt immer diese Gerüchte an, so gehen Russell Westbrook mit seinem Buddy Kevin Love irgendwann verabreden, sich zur selben Franchise zu gehen und so. Ich glaub's nicht, so, ich finde halt, das sind auch so furchtbar wilde Gerüchte, aber mein Gott, wenn es am Ende irgendwann so kommt, ja, das wäre ein Grund, denke
Krass.
ich mal. Ja, also gucken wir mal. Ja, Russell hat tatsächlich noch ein Jahr länger Vertrag, stimmt. Gut, aber dann sind wir da auch mal, würde ich sagen, durch. Also, wer weiß, was da passiert ist, wer weiß, was passieren wird. Ich nicht.
Nee, wir können, wie gesagt, nur spekulieren und hoffen, dass diese Aussage dem Martin irgendwo reicht in dem Sinne, weil viel mehr können wir dazu leider im Moment nicht sagen. Man muss halt den Sommer abwarten. Vielleicht täuschen wir uns auch und er spielt nächstes Jahr wirklich schon bei einer anderen Franchise.
Vielleicht können wir dem Martin ja die zweite Frage besser beantworten.
Ja, und zwar, korrigiert mich, aber bei der derzeitigen Form und Platzierung der Mavs sieht es nach einem Erstrunden aus in den Playoffs aus. Oder seht ihr da eine Chance für mehr?
Ne.
Was meinst du?
Ne. Das Spiel gegen die Thunder war der Wahnsinn. Ich habe heute, ich weiß nicht genau, wer es war, ich glaube, es war Sebastian, hat gesagt, es gab so manch ein All-Star-Game, wo wahrscheinlich mehr Defense gespielt worden ist. Das fand ich eine sehr amüsante Aussage und stimmt ja auch irgendwie. Also, ultimativ weiß ich immer noch nicht, ob die Mavs sich durch den Rondo-Deal ultimativen Gefallen getan haben, weil so, also die Statistik ist schon besser geworden defensiv, aber ja. Gegen Russ. Ich weiß es nicht. Um zu der Frage zurückzukommen, also es würde ja auf die Grizzlies oder die Rockets hinauslaufen. Und
Moment, Rocket.
ja, und ich sag mal, die Rockets können Dreier ballern, die werden die Rebound, also die Bretter beherrschen, weil die Mavs rebounden so schlecht wie eigentlich kein anderes Team in der NBA, wenn man jetzt die Rebound-Percentage als Metrik benutzt, um das zu definieren.
Wir haben ja auch
Und
nur Tyson,
ja,
der
eben.
wirklich
Und dann hast du
der Überrebounder ist.
die Rockets, die im Idealfall mit Demo und Dwight antreten. Das sind beides Seven-Footer oder drüber. Ich weiß nicht, wie groß Dwight ist. Auf jeden Fall werden die da ordentliche Bretter wegkrallen. Und bei den Rockets ist das halt so, die sorgen auch noch extrem für Bedrohung von der Dreierlinie. Und das tun die Mavs zwar auch. Ich weiß nicht. Also es ist. Also die Rockets sind meiner Meinung nach für das Spiel der Mavs kein günstiges Matchup, weil einfach die Rebound-Dominanz hätten beide, sowohl Grizzlies als auch Rockets. Rockets verteidigen gut und verteidigen vor allen Dingen auch die Drei-Punkt-Linie besser als die Grizzlies im Schnitt. Also die Gegner haben halt gegen die Rockets eine schlechtere Ausbeute von der Dreilinie. Und das ist für ein Team wie Dallas, die ja schon, auch mal mit einem Monte, mit einem Dirk, mit einem Parsons, gerne das auch in der Offensive für sich verwenden. Ich sehe da wenig Chancen. Also klar, Carlisle ist da und wir haben die Mavs auch letztes Jahr gegen die Spurs tot geredet. Keine Ahnung, also ich glaube aber über 2 Siege wird es nicht hinausgehen. Wie siehst du das?
Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der Backcourt, das passt einfach nicht. Wie wir es irgendwo befürchtet haben. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu sehr wieder auf Rondo rumhacken oder irgendwie da was schlecht reden. Ich glaube, trotz des Trades sind die Mavs im Vergleich zur letzten Saison, was das Teamgebilde angeht, also dieser Zusammenhalt, glaube ich, der ja auch irgendwo dafür gesorgt hat, dass die Spurs dann doch über 7 Spiele gehen konnten und sie wirklich am Rande der Niederlage hatten, sind sie im Vergleich zum letzten Jahr etwas schlechter, meiner Meinung nach. Aber ich glaube auch, dass schon viel beim Gegner schieflaufen müsste, dass man die Mavs in der zweiten Runde sieht.
Glaube ich
So
auch.
leid es mir für Dirk, so leid es mir auch für Dirk tut, aber ich glaube nicht, dass das reicht.
Bei den Rockets wäre jetzt wirklich Worst-Case-Szenario. Dwight kriegt mit seinem Knie einfach nichts hin. Dimo bleibt ein bisschen länger verletzt. Dann ist Pat Beverly verletzt. Und dann hast du im Grunde, ich weiß nicht, Terrence Jones, ist der fit aktuell? Ich weiß es gar nicht. Da bin ich nicht so drin. Aber da wäre natürlich irgendwo auch die Chance zu profitieren von einem Harden, der vielleicht dann in der Defensive zu sehr gefragt wird durch den Ausfall von Beverly. Gut, ob man jetzt Jason Terry und Pablo Prigioni auf ein Rondo, auf ein Monte ansetzen sollte, finde ich auch schwierig mit den beiden Oldies. Aber das sind so Sachen, die vielleicht so vom Gefühl her für die Mavs sprechen könnten, aber bisher finde ich wenig Argumente dafür, dass die Mavericks gegen einen der beiden die erste Runde überstehen könnten. Also, sorry,
Ja.
ich bin auch der Meinung, dass man kann es nie so genau sagen, aber ich weiß ultimativ echt nicht, ob der Rondo-Trade langfristig vor allen Dingen auch Sinn gemacht hat, wenn er vor allen Dingen weiß ich nicht, von den Lakers so viel Geld in den Popo gesteckt bekommt im Sommer, dass er eh nach einer halben Saison wieder abhaut. Keine Ahnung. Also es hat Sinn gemacht, aber ich glaube, es wenig wird dabei rumkommen. Dann lass mit den Knicks weitermachen. Eine Frage vom Jan. Wenn die Knicks nicht den ersten oder den zweiten Pick bekommen sollten, sollten sie dann trotzdem einen Big Man draften oder einen talentierten Guard wie Russell holen und dann in der Free Agency einen Big holen? Wie meinst du
Gute
das?
Frage. Richtig gute Frage. Ich sag mal so. Es würde auf jeden Fall, egal für welche Position man sich entscheidet, den Knicks weiterhelfen. Also kann man da schon mal nicht wirklich was falsch machen. Die Frage ist halt, ob man kann ja gut sagen, dass LaMarcus Aldridge der Top Free Agent ist.
Wenn du Marc Gasol so übergehen möchtest.
Bei dem gehe ich ja davon aus, dass er bei den Grizzlies bleibt
Ach so,
oder zu den
okay.
Spurs geht.
Okay, also
So.
Marc Gasol ist im Grunde schon für dich vom Markt. Und LeBron James bleibt auch bei den Cavs. Also der optet nicht aus seinem Vertrag raus.
Nee, ich glaube, das tut er sich nicht zweimal hintereinander an,
Okay,
irgendwie zu einem
okay.
Team zu gehen, wo Rebuild ist, aber.
Ja,
Na
nee,
gut, dann
okay.
nehmen wir Gasol und Aldridge. Also wenn die Chance besteht, einen der beiden zu bekommen, dann würde ich definitiv einen Russell holen und dann den Big Man natürlich aus der Free Agency holen. Das Problem an der ganzen Sache ist, du kannst dir halt nicht sicher sein, dass du den Free Agent bekommst. Und die Big Men sind bei den Knicks, gut, die Guards auch nicht, aber sind halt Die Knicks haben ein großes Problem. Sie haben Carmelo Anthony und dann war es das so ziemlich.
Ja.
Natürlich haben sich jetzt einige Spieler irgendwo in den Vordergrund gespielt, die eventuell in den nächsten Jahren als Rollenspieler agieren können. Aber von der Starting Five her steht halt nur Carmelo Anthony. So. Und im Endeffekt ist es wirklich egal, ob sie jetzt einen Big Man, auch wenn es nicht an 1 und 2 Towns und Okafor werden, ja, draften, oder einen Guard, wie D'Angelo Russell. So. Ich glaube, das größere Problem ist halt wirklich die Free Agency. Wen man da bekommen kann. Und eventuell hat der Zen Master wieder einen Plan, wie er einen dicken Fisch nach New York bekommt. Weil New York ist immer noch ein großer Markt, da kann man, egal ob sportliche Misere oder nicht. Aber das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Du kannst dir nicht sicher sein, dass du in der Free Agency einen Spieler bekommst, der deinem Wunsch entspricht. Und dann hast du zwar einen talentierten Guard, beziehungsweise deine Flügel sind gut ausgestattet, zumindest in der Starting Five, aber hast dann halt keinen richtigen Big Man. Das ist ganz schwer für die Knicks. Ich glaube, das wird auch das Team, wo man am meisten raufgucken wird
Klar,
im
ja.
Draft, in der Free Agency. Ohne jetzt respektlos den Lakers gegenüber zu sein, aber ich glaube, da ist dann schon noch ein bisschen eher der Blick drauf.
Definitiv.
Eine genaue Aussage kann ich da wirklich nicht treffen, weil ich habe mich zu wenig mit dem mal wieder, obwohl ich es mir vorgenommen habe, mit dem College Basketball auseinandergesetzt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welcher Big Man dann eventuell nach Towns und Okafor kommt.
Bräuchst du dich, glaube ich, gar nicht mit College beschäftigen, weil das wird vermutlich ein Europäer. Porzingis heißt der, glaube ich. Also der soll
Okay.
ganz, ganz, ganz gut sein, aber da ist wieder mein Problem. Europäischer Basketball, spanischer Basketball,
Ja
kenne
gut,
ich
siehst du, dann will ich auch nicht irgendwie was Falsches sagen, deswegen ich sag's einfach, die Knicks, egal ob Guard oder Big Man, können nichts falsch machen, weil sie brauchen diese
eben.
Unterstützung. So, und dann muss man halt gucken, ob man in der Free Agency den Kader weiterhin aufbessern kann. Und wenn man wirklich einen Gasol oder einen Aldridge bekommen kann und dazu einen D'Angelo Russell, ich glaube, dann kann man wieder sagen, der Zen Master hat alles richtig gemacht.
Ja, also der Zen Master, der kriegt vor allen Dingen ordentlich Geld und dürfte dann jetzt irgendwann auch mal anfangen, ja, aktiv zu werden, weil bisher hat er Sachen gemacht, die, also die hätten wir auch machen können, glaube ich. Also es ist keine Kunst, Shump JR zu traden, Tyson Chandler im Grunde für wenig zu traden und Spielern aus der D-League, ja klar, da werden wahrscheinlich auch die Scouts ihre Arbeit getan haben, aber ich finde
Aber wir hätten
das.
nicht die Strafe zahlen können, die er für das Beobachten von D'Angelo Russell gezahlt hat.
Wenn wir so viel verdienen würden wie der Zen Master, dann vielleicht schon. Aber nee,
Natürlich.
also ich bin gespannt. Ich hoffe dann auch für die Knicks, dass der da irgendwie diesen magischen Effekt, den man ihm da nachsagen möchte, mit reinbringt. Aber um die Frage kurz zu beantworten, du draftest als Knicks den besten verfügbaren Spieler, ist doch klar. Also du hast ja nichts.
So hätte
Punkt.
ich es dann auch einfach zusammenfassen können.
Ja, ist
Ich habe
ja auch
wieder die ganze
so.
Geschichte drumherum erzählt.
Ich meine,
Entschuldigung.
es ist ja kein Problem. Ich meine, die Leute sollen ja jetzt auch schon ein bisschen Kontakt mit den Top-Namen mal bekommen. Und natürlich, Towns Okafor hast du gesagt, glaube ich. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er Phil Jackson oder die Knicks, wenn sie an 1 oder an 2 draften, nicht wirklich sogar sagen würden, ey, komm, der Russell hat uns das so angetan, den nehmen wir. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich fände es, da kommen wir ja gleich auch noch zu, bedenklich
Kann ich dich kurz
vielleicht.
unterbrechen?
Ja.
Könntest du dir, ich weiß, das ist jetzt wieder weit hergeholt, aber könntest du dir vorstellen, dass die Knicks sagen, beziehungsweise Jackson sagt, wir fangen komplett von vorne an und würden Melo für einen Pick traden?
Da
Das ist jetzt
müsst.
weit hergegriffen und da müssten viele Faktoren zusammenspielen. Ich weiß, aber jetzt einmal nur
Ja.
mal so
Kann ich
aus dem
mir
Stegreif.
einerseits aus Sicht nicht Knicks Perspektive nicht vorstellen und zweitens, wer kann Mellos Vertrag ohne weiteres aufnehmen? Ist die Frage. Also, vielleicht Atlanta? Wenn Atlanta wirklich einen Lottery-Pick bekommen würde von den Nets, und man sagt denen, auch gib uns Sign and Trade mit Paul Millsap und ihr bekommt Melo. Weiß, boah. Das wäre spontan so ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, aber andererseits dann auch wieder so, nee, also du, kannst du dir das vorstellen?
Ich bin da sehr unschlüssig, deswegen ist es gerade so in den Raum geworfen, weil ich diesen Gedanken schon jetzt ein paar Mal hatte in den letzten Wochen und den dann aber immer vergessen habe, mal anzusprechen, wenn wir uns unterhalten haben. Deswegen fiel mir das gerade wieder ein. Aber wie du sagst, ist es halt, irgendwo besteht sicherlich die Möglichkeit, dass ein Team sagt, warum nicht? Aber andererseits ist es halt auch sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, das war jetzt auch wirklich nur in den Raum geworfen und dass man dann einfach zwei Talente eventuell aus der Lottery holt. So.
Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Unterm Strich glaube ich einfach, die Knicks werden auch nicht unbedingt im nächsten Jahr schon den großen Playoff-Push machen. Also man sieht ja auch, mit wie wenig das im Osten möglich wäre. Du draftest in Isaiah Thomas, gibst Rondo deinen potenziellen Superstar ab und wirst ein Anwärter auf die Playoffs.
Und
Obwohl du
das,
es gar
obwohl
nicht
du nicht mal
willst.
willst.
Ja. Also ich glaube auch, dass der Zen Master da clever genug ist und sagen wird, nichts erzwingen. Wenn wir die Playoffs schaffen, ist cool. Ne? Dann haben wir auch wieder ein bisschen, haben wir wieder, weiß nicht, zwei, drei Spiele die Hütte hier im MSG voll und so, haben ein bisschen, haben wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und so. Mello ist zufrieden. Ja, gucken wir mal. Und wenn nicht, dann haben sie halt wieder ein, wobei, die haben wirklich, glaube ich, auch nicht so die beste Pick-Situation. Die müssen, glaube ich, noch ein paar Picks abgeben. Ja, stimmt, eigentlich brauche ich diesen Playoff-Push. Keine Ahnung. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Wir
Würde ich
sind
sagen,
gespannt.
ja, weg von den Knicks.
Ja, würde ich auch sagen. Volker möchte wissen, wer verdient es eher, MVP zu werden? Westbrook, Curry oder Harden?
Haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet. Meine Position hat sich grundsätzlich nicht wirklich verändert und wenn ich jetzt ganz krass Schweinchen schlau spielen möchte, wer verdient es eher, MVP zu werden, dann glaube ich, dass es alle drei gleichermaßen auf ihre Art und Weise verdient haben. Weil, wie gesagt, Westbrook, Harden, die haben, glaube ich, so starke Rückenschmerzen nach der Saison, weil die ihr Team einfach über die komplette Saison haben tragen müssen. Und Curry ist einfach der beste Spieler im besten Team, was ja so die Aussage der, ja, oder das Hauptargument der 1960 geborenen oder eher geborenen alteingesessenen Basketballjournalisten ist. Also von daher glaube ich, man kann mit keinem Fehler machen. Ich gehe mit Curry nach wie vor. Und du wahrscheinlich auch noch mit dem, den du letzte Woche schon erwähnt hast.
Ich kann dir zu 110% zustimmen. Ich gehe weiterhin mit Harden. Aus genannten Gründen, aber wie gesagt, verdient haben es alle drei. Man will alle vier sogar, wenn man LeBron noch mit reinnimmt.
Oder alle fünf, oder alle.
Oder alle fünf.
Ja, alle fünf,
Oder
alle
alle
fünf.
sechs. Oder wie viele da jetzt alle so sind. Auf jeden Fall verdient hat es jeder auf seine eigene Art und Weise, wie du schon gesagt hast. Ich gehe weiterhin mit Harden, weil mich das einfach so fasziniert und er für mich den größten Sprung auch gemacht hat. Ich kann vielleicht noch kurz erzählen, du weißt es, ich war früher einer der größten Harden, ja, Hater kann man nicht sagen, aber doch kann man sagen.
Ja, kann man sagen.
Ich war echt früher einer der größten Harden-Hater, aber mittlerweile entwickelt er sich immer mehr zu einem Spieler, den ich richtig gern mag. Ich sehe ihn gerne beim Spielen zu. Ja, fasziniert mich der Typ. Fear the Beard auf jeden Fall und ansonsten schließe ich ihn komplett an. Ausrufezeichen.
Hast du dann... Also ich freue mich dann schon in 2 Jahren, wenn du anfängst, den Russell Westbrook Bandwagon zu fahren. So, wenn das eine ähnliche Entwicklung mit Russell nimmt wie jetzt mit Harden. Ah, ja, das wäre super. Dann kriegen wir uns wahrscheinlich ein paar Mal in die Haare. Für Furkan und generell für alle anderen kann ich ja jetzt schon mal sagen, also so das Wochenende am 18., 19. April kommt dann auch nochmal was auf unserem Blog mit allen 6 Kandidaten und dann gucken wir mal, welche wie die sich überhaupt vergleichen lassen, ob ein Vergleich Sinn macht und wer dann laut unserer Definition am ehesten MVP werden sollte. Das kommt dann halt alles auf den Blog in 2 Wochen.
Der April wird sowieso sehr ereignisreich, was unseren Blog angeht.
Besser als der März, aber da kann auch noch besser werden.
Ja, wir hoffen auch auf Unterstützung und dass euch das gefällt, was wir da so fabrizieren.
Sich. Ja,
Weiter geht's.
deine Frage, ey. Was wäre das bessere Matchup in den Playoffs für Miami? Hawks oder Cavs? Ich glaube, wir haben dieselbe Antwort hier stehen.
wie du, Schweinchen schlau, würde ich jetzt einfach sagen, egal, weil ich glaube, egal ob Hawks oder Cavs, zweite Runde erreichen wir nicht. Wenn ich das dann jetzt aber so ein bisschen analysiere, boah, was wäre besser? Die Hawks haben uns in dieser Saison ziemlich vermöbelt. In die Cavs ausgeglichen. Wir haben die Heimspiele gewonnen und die Auswärtsspiele verloren. Würde auf 7 Spiele hinauslaufen. Und trotzdem würden wir rausfliegen. Also, ich will gegen LeBron spielen.
Okay.
So. Also, ich würde sagen, ich würde am liebsten gegen die Cavs spielen. Vor allen Dingen klingt einfach Siebter besser als Achter. Wobei mit einer negativen Bilanz ist es eigentlich total egal, weil es einfach total lächerlich ist und eigentlich damit in die Playoffs einzuziehen. Aber dann sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema, Conferences und bla bla bla, und da wollen wir ja gar nicht mit anfangen. Also ich persönlich möchte die Cavs sehen. Ich glaube auch, dass die Cavs für uns eher bespielbar sind. Ich meine, wir haben es geschafft, 2 Spiele zu Hause zu gewinnen. Ich glaube, dass wir das denen auf jeden Fall schwerer machen würden als gegen die Hawks, weil da kommen wir mit ihrem Team Basketball an unsere Grenzen. Das haben die Spurs uns in den Finals mit LeBron aufgezeigt. Und ich glaube, die Light-Version ohne LeBron reicht leider auch schon. Und bei den Cavs ist es halt so, das ist irgendwo eine emotionale Auseinandersetzung. Da sind die Spieler natürlich hochmotiviert und ich glaube, da könnten wir dann 1, 2 Spiele mehr stehlen als gegen die Hawks. Deswegen würde ich eher sagen, die Cavs. Auch weil es einfach LeBron gegen sein altes Team ist, so.
Genau. Habe ich genauso
Wer will
hier
das
so
nicht
hier.
sehen?
Ja, eben, habe ich genauso hier stehen. Das will ich auch sehen und das habe ich ja auch vor der Saison habe ich das ja auch schon ja, herbeigefiebert. Dann, okay, da damals war halt noch Bosch da und ich habe gedacht, zweite Runde für die Heat. Heimvorteil.
Ja, da hatten wir ja ein bisschen andere Vorstellungen von der
Genau,
Saison.
genau.
Aber jetzt haben wir
Aber
ja mehr Krankenlager als Spieler zur
eben.
Verfügung.
Also ich glaube,
So.
die Heat, die können froh sein, wenn sie die Playoffs mit dem Krankenbett, mit dem Lazarett, das ist schon fast, das ist ja Wahnsinn, wenn sie die erreichen und ja, dann mal gucken. Also ich will definitiv Cavs sehen. So, ich will, dass die Nets von den Hawks vermöbelt werden. Und ja, dann sind wir alle zufrieden.
Wer nicht weiß, warum ein Netzfan das möchte, gerne mal auf seinem Twitter-Account durchsuchen,
Nein.
einfach ein paar Tweets nach unten, da steht ganz genau, warum und wieso.
Ich hasse Billy King und ich hasse Lionel Hollins mittlerweile. Das ist so schlimm. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Naja. Aber Marcel hat ja noch eine zweite Frage. Ich sollte jetzt nicht über den Netz reden, weil sonst steigt der Blutdruck.
Das wollen wir auch nicht mehr in deinem hohen Alter.
You.
Okay. Wer wird Achter im Westen? Und hat der Achte nur den Hauch einer Chance gegen die Warriors? Und danach möchte er noch wissen, ob OKC, wenn sie dann Achter werden, nee, das ist gar nicht von Marcel, das passt einfach nur dazu,
Genau.
wenn OKC dann Achter werden, ob sie dann von den Warriors gesweept werden. Also, leg los!
Ja, OKC ist so. Wird auch so kommen. Hört auf mich. Wettet darauf. Ein Taui in Las Vegas auf OKC setzen. Macht da nichts mit falsch.
Gewinnt halt auch nicht
Und
mehr viel, ne?
er ja, ist ja egal, deswegen Taui. Muss ja ein bisschen was rumkommen. Und hat der Achte nur den Hauch einer Chance gegen die Warriors? Wird er von den Warriors. Nein. Also, man hat keine Chance gegen die Warriors. Ich glaube aber auch nicht an einen Sweep. Wird, denke ich mal, so ein klassisches 4-2-Ding. Kann ich mir gut vorstellen, weil du wirst einfach bestimmt 2 Spiele von Russell haben, wo man ihn einfach nicht aufhalten kann. Und das macht ihn ja auch so stark. Also ich glaube, dass er in der Lage wäre, gerade in so einem Matchup mit Steph, wobei wahrscheinlich von Klay geguardet werden wird. Aber du kannst Russell ja de facto kaum guarden. Du kannst ihn nur dazu einladen, wieder 10 Dreier zu nehmen und wenig an die Linie zu gehen. Dann sorgst du vielleicht dafür, dass er enorm an Effizienz verliert. Und ja, er wird aber zwei Spiele haben, wo er auch mal effiziente Sachen produzieren wird. Und vielleicht ein Kanter im Low Post für Action sorgen kann. Mehr traue ich aber OKC letztendlich dann doch nicht zu. Aber Sweep wäre krass, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube auch, dass das eine Rolle spielen wird. Hätten die Warriors jetzt noch ein bisschen einen offensiv stärkeren Center, dann würde das eventuell auch etwas deutlicher ausfallen, weil ich glaube, Kanter gegen den
Kentas,
Offensiv
ja, oh Gott,
ist er
ja.
defensiv. Offensiv hat er ja, seine Offensive hat er in OKC gefunden, muss man ganz klar sagen. Aber defensiv ist es halt, wie ich schon mal erwähnt, ist einfach nichts. Und deswegen glaube ich, könnte das den Thunder auch noch in die Karten spielen, außer Draymond Green dreht wieder durch. Aber an sich gebe ich dir vollkommen recht. Mein Tipp, dass die Pelicans es irgendwie auf den Achten schaffen, kannst jetzt auch knicken. Ich glaube auch, die Thunder sind durch. Hauch einer Chance. Ja, wenn sie zwei Spiele gewinnen, hätten sie ja irgendwo noch eine Chance,
Ja, klar.
aber na, Hauch einer Chance zum Weiterkommen. Nein, Hauch einer Chance, Spiele zu gewinnen. Ja. So, und an einem Sweep glaube ich auch nicht. Dafür ist einfach Russ zu sehr Russ. Da jetzt irgendwie. Vielleicht haben sie auch Glück und Ibaka steht wieder auf der Platte und dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Weil er hat ja gesagt, angeblich, dass es gar nicht so schlecht aussieht, aber wie gesagt, das sind wieder dann Äußerungen von Medien und dann weißt du auch nicht, wie viel da wirklich dran ist. Paul
Außerdem,
George sollte auch mit dem März schon wieder spielen und jetzt ist es wohl so, dass er doch nicht mehr zurückkommt dieses Jahr, also.
und ich habe ja auch auf Twitter mal gepostet, OKC hat für mich einfach an Glaubwürdigkeit in Sachen Aussagen bezüglich medizinischen Updates zu Spielern ist komplett irrelevant für mich. Letztes Jahr lügen die sich da wahrscheinlich eins zurecht mit Ibaka 4 bis 6 Wochen, dann steht er beim dritten Spiel gegen die Spurs schon wieder auf der Platte. Ja gut, Durant, habe gestern eine interessante Aussage auch von Aaron Gordon gelesen, der hat gesagt, wir hatten eine ähnliche Verletzung, ich habe 31 Spiele verpasst und KD halt nur 17. Und selbst ich musste mit den neuen, also mit den Schmerzen im Fuß klarkommen und ich glaube, der ist jetzt, weiß ich nicht, der sieht auch drahtig aus, hat auch wahrscheinlich die Körpergröße. Also ich glaube, da läuft einfach in OKC auch eine Menge falsch, auch in
In
der
der medizinischen
Kommunikation.
Abteilung.
Ja, sowohl in der Kommunikation zu den Medien als auch in der medizinischen Abteilung. Da kann alles passieren. So,
Ja,
Ibaka könnte.
ich hoffe auch für KD, dass die wirklich nicht so einen Mist gebaut haben, dass er jetzt den Rest seiner Karriere mit dem Flügel zu kämpfen hat.
Ja, dafür kenne ich mich medizinisch halt nicht gut genug aus. Ich glaube auch, dass ich mal was von einer Knochentransplantation gelesen habe und alle, die mal ein Semester an einer Sporthochschule in Köln studiert haben, die sagen jetzt, und guck dir mal an, Brook Lopez und so, bei dem ist das viel schlimmer. Ich denke mir so, wenn bei beiden nichts passiert, wäre es schön, aber ich denke, KD, ohne dass ich jetzt Mediziner bin, ey, springt er einmal falsch und belastet wieder irgendeinen Knochen in dem Fuß falsch. Keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass man da irgendwie jetzt Aussagen zutreffen sollte, bevor KD überhaupt wieder auf dem Parkett steht. Also, keine Ahnung, aber es ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. So. Es ging mir einfach nur in den letzten Wochen enorm auf den Sack, wie viel da wieder spekuliert wird und die Vergleiche mit Lopez. Lopez kann jetzt auch die komplette Karriere gesund bleiben und da sagt auch nicht, wie das Worst-Case-Szenario für seine Karriere gewesen, dass er sich den Fuß zweimal gebrochen hat. Er ist egal. Gut, dann glaube ich, kommen wir jetzt zu den kompletten Ask-FM-Fragen.
Ja.
Wie weit wird die Verletzung von Pat Beverly Houston in den Playoffs beeinträchtigen?
Defensiv ganz schön. Also ich glaube, defensiv ist es wirklich ein herber Verlust, weil er hat halt immer den stärkeren Guard des Gegners verteidigt. Und das hat er richtig gut gemacht, weil er ein ekliger Verteidiger ist. Der ist eine Zecke, der bleibt dran und der spielt auch mal giftig und eklig, um den Spieler aus dem Konzept zu bringen. Und ich glaube, das wird den Rockets auf jeden Fall sehr fehlen, weil vom Playmaking Jason Terry, eventuell bekommt er das noch hin. dass es da nicht so groß diese Upside ist zwischen den beiden. Und vor allen Dingen James Harden hat ja auch viel den Ball,
Ja,
also
eben.
da mache ich mir eher weniger Sorgen. Aber defensiv ist das dann halt schon echt nicht schön und auch nicht gut. So, das sorgt natürlich wieder dafür, dass viele sagen, wenn die Rockets nicht Meister wären, was wäre wenn? Auf diese Spekulation freue ich mich auch schon wieder persönlich. Nicht. Aber auf jeden Fall ist das schon ein herber Verlust für die Rockets. Und ich glaube auch, dass da in der zweiten Runde, das könnte schon eng werden.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich sag mal, für Spacing kannst du jetzt auch Jason Terry reinwerfen, so der trifft auch die Dreier. So, und ich weiß jetzt gar nicht, Prigioni, also gefühlt hat der auch immer ganz gut Dreier geworfen, weil was anderes kann er ja auch in seinem hohen Alter kaum noch machen. Ja, aber ich denke auch, dass das Ding ist jetzt, Harden kann ja ein vernünftiger oder ist ein guter On-Ball-Verteidiger. Und wenn er in einem Matchup, ja gut, in einem Matchup mit Dallas ist halt eh, wir haben zwei Spieler im Backcourt, die man eigentlich ernst nehmen sollte, wenn es geht. Kann ich mir dann schon eher vorstellen, dass er Monte übernimmt und ja, Jason Terry dann so Rondo und dann bei jedem Pick and Roll irgendwie unter den Screen durch und versucht Rondo zum Dreierballern einzuladen. Weil anders kannst du das ja auch oder sollte man das ja auch gegen Rondo gar nicht verteidigen, meiner Meinung nach. Und ja. In der zweiten Runde wird es dann halt übel, weil irgendwann kommen vielleicht wieder die, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie spielen würden, aber irgendwann kommen dann halt die Warriors, die Spurs. Mal gucken. Also Memphis wäre dann wahrscheinlich noch so ein Matchup, das den Rockets besser zu Gesicht stehen würde.
Ja,
Also
denke ich auch.
ich will den Rockets jetzt nicht nur aufgrund von der Beverly-Verletzung die Chancen auf die Conference Finals absprechen, aber ja, ich finde, Beverly ist halt so ein Rollenspieler, der für Houston schon wichtig gewesen ist.
Ja, ich würde auch sagen, also in meinen Augen ist er schon ein bisschen mehr als ein Rollenspieler. Weil ich glaube, er ist echt schon
Wie
ein
definierst du das, ist
wichtiger.
da immer die Frage.
Also ich glaube schon, dass er ein wichtiger Teil der Starting Five ist. Ich glaube nicht, dass du ihn da so einfach rausnehmen kannst und das dann einfach so weiterläuft, wie es
So
vorher
meinst du
lief.
das, okay, ja, okay. Verstehe. Ja. Mit den Alternativen vor allen Dingen nicht. Jason Terry,
Ja.
Prigioni. Komm, ey. Prigioni hat. Nee. Also ich denke, Prigioni ist gut im Team zu haben, so. So ist nicht. Ich habe ihn ja auch jetzt in den letzten Jahren öfters echt gesehen, so, weil ich auch immer extrem viele Knicks-Spiele gucke, aber. Ob er jetzt irgendwie, er sollte eigentlich so mal für 10 Minuten reinkommen können. Aber schwierig. Ja.
Ist Nate Robinson nicht noch auf dem Markt?
Hat Kniebeschwerden und ich glaube, falls das Knie besser wird, dann wollen die Clippers ihn doch noch holen, zurückholen.
Okay.
So habe ich das verstanden. Aber gut, jetzt, keine Ahnung. Ja.
Aber wäre eine Option.
Keine
Theoretisch.
Ahnung. Ist ja defensiv auch nicht wieder so jemand, der auch nur ansatzweise das bringt, was Beverly bringen könnte. Aber keine Ahnung,
Aber er ist fixer auf den Beinen als die beiden alten Herren.
ich habe ihn in
Das
dieser Saison
kann ja auch immer
eigentlich.
schon so ein bisschen
Ja,
ein Vorteil sein, wenn du
wenn du
einfach einen Schritt
sagst,
schneller bist.
ja, wenn du sagst, der ist fix auf den Beinen, ich habe ihn seit seiner Verletzung nicht mehr spielen sehen, muss ich dazu sagen.
Ja, fix auf den Beinen ist ja relativ, also fixer als Frigioni und ein Terry.
Ja, das wahrscheinlich
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich wünsche den Rockets irgendwie nicht, dass sie aufgrund der Verletzung halt im Nachteil sind, und im Westen bist du halt echt schon im Nachteil, wenn du so eine Verletzungssorgen hast, die sie ja wirklich haben.
Also.
Entschuldigung. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Wie so vieles.
Jeden Fall. Bleiben wir am besten.
Bleiben wir im Westen, kommen wir zu einem unserer Lieblingsspieler. Jetzt geht das wieder los, wer weiß. Wie steht ihr zu DeMarcus Cousins? Legt er gute Zahlen bei einem verhältnismäßig schlechten Team auf? Oder hat er noch mehr Potenzial und ist in den nächsten Jahren sogar MVP-Kandidat? Boogie!
Ja, Boogie, Boogie, Boogie. Boogie Wonderland. Boah, ist die Frage schwer zu beantworten, weil du sprichst es ja an. Also im Grunde, Boogie, spätestens so seit dieser Saison. Letzte Saison habe ich mich noch so ein bisschen dagegen gewehrt, weil er mir einfach zu überhyped wurde von einigen Stellen. Also du hattest ihn einfach auf großen Basketballportalen teilweise im All-NBA-Team auf der Center-Position, wo ich mir dachte, Big L, Joakim Noah, Dwight, ne, also du kennst ja Gasol. Das kam mir ein bisschen zu früh, zumal die Kings ja auch wirklich, ja okay, die sind immer noch mies, aber die waren auch letztes Jahr schon richtig mies. Aber dieses Jahr, ja, ist er halt für mich nochmal ein bisschen besser geworden, hat sich ja auch ein bisschen besser unter Kontrolle, muss aber ultimativ für meinen Geschmack zu viel bei den Kings noch machen, obwohl er, kann man ja ruhig sagen, also Rudy Gay und Ben McLemore sind jetzt auch nicht unbedingt zwei schlechte Co-Spieler, die er vielleicht bei einem Playoff-Team besser haben würde. Also du weißt, was ich meine, ne? Also
ja.
Ich finde, der Kern aus Boogie, Gay und Ben könnte jetzt auch irgendwo im Osten bei irgendeinem Playoff-Team spielen und da wird irgendwie keiner von Good Name was on a Bad Team reden. Es ist einfach, das Team ist einfach so schlecht zusammengestellt, hatte. Also das, die Sache mit Mike
Alleine
Malone,
der Draft letztes Jahr haben wir uns ja.
Sauce Castillo, bester mit Namen.
I like Sauce Castillo.
Ja. ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich finde, dass Boogies Zahlen in absoluten Zahlen jetzt natürlich vielleicht bei den Punkten ein paar zu viel sind, weil er auch einfach für mich eine zu viel machen muss. Wenn das Sinn macht in der Offensive oder zu viel auf seinen Schultern lastet. Da würde ich mir ein bisschen Entlastung wünschen, wenn er das denn überhaupt will. Er hat ja auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber ultimativ glaube ich, dass je nach Pace, das muss man ja immer berücksichtigen, ne? Wie schnell spielt ein Team und so, weiß ich jetzt nicht, ob er bei den Indiana Pacers 2010 auflegen würde, aber ich glaube, dass er in fast jedem Playoff-Team diese Zahlen auflegen könnte. Und wenn er in den Playoffs spielt, wenn er vielleicht dann auch mal Homecourt Advantage mit einem Team in der Regular Season hätte, wäre er mit einer solchen Statline einfach, ja, es ist ein traditioneller Kandidat für eine MVP-Konversation, das schon. Aber defensiv finde ich, hat er auch einen Sprung gemacht. Also ich, Boogie ist, ja.
Ja.
Weil objektiv gesehen auch so, ich muss da ja mal den Schwenker in die Objektivität finden, echt ein guter, ziemlich, ziemlich, ziemlich guter Big Man. Von
ja.
Daher, ich, nur die Kings sind halt, also ich kann meinen Hass auf die Kings im Grunde schwer in Worte fassen, weil es ist so zum Kotzen, dass du da so einen krassen Spieler hast und im Grunde dann dieser neue Owner kommt und irgendwie denkt, er hätte die Weißer mit Löffeln gefressen. Was ein Zufall, dass jetzt auch mit Simbula der erste indisch-amerikanische NBA-Spieler in die NBA kommt, bei einem indischen Owner. Kann man jetzt auch, also das ist so typisch Kings. So, weißt du, das ist so, ich bin neuer Owner, lass uns für Rudy Gay traden. Ich bin neuer Owner, wir mögen Shooting, dann lass uns Stauskas in den Draft picken. So, Alter. So, Bisschen cleverer vielleicht an die Sache rangehen, weil dann sind die Kings auch mit dem Kern irgendwo ein Team, das um 8. Platz mitspielen kann, meiner Meinung nach.
Aber vielleicht gut. Auch einfach, wenn man den Sport mag, selber aber nicht so viel Ahnung vom Business hat, sich jemanden an die Seite holen, der es hat.
Ja, dann holst du Chris Mullin, bezahlst den schön und sorgst dafür, dass Chris Mullin dir alles nachlabert. Das war auch geil. Ah, oh, furchtbar, Kings, ey.
Da wollte er sich nicht über die Nets aufregen und jetzt tut er es über die Kings. Mhm.
Ja, so ja ist das ist doch schade. Du hast so, nee. Du hast doch gute Voraussetzungen. Und wenn du vor allem Cash in der Tasche hast so, und auch nicht so diese Thunderbulls-Abneigung gegen die Luxussteuer, wobei bei Thunder ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen extremer als bei den Bulls, ja, dann machen, ey. So, Ich weiß nicht, also so, man könnte meiner Meinung nach mit ein bisschen smarterem Management da echt eine Menge aus der Truppe auch rausholen oder aus dem Kern, beziehungsweise. Klar, es sind ein paar Altlasten und die müssen auch wegkommen, aber ich hoffe, dass es irgendwann mal besser wird. Ansonsten vertreiben die Boogie ja auch, muss man einfach sagen. Weil hat er letztes Mal geschrieben, hat irgendein Fan ihm geschrieben, Boogie sollte aufhören, sich so oft zu beschweren. Und dann hat er geantwortet, ich will dich mal sehen, wenn man, was hat er geschrieben? Wenn man dich irgendwie misshandelt, ob du nicht auch meckern würdest. Also Boogie scheint auch echt ein bisschen angefasst zu sein auf der Situation.
Ja, natürlich, so ein Spieler möchte halt auch Playoffs spielen, ne?
Voll.
Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Witzigerweise habe ich dich gestern erst gefragt, ob du Boogie dir in einem anderen Team vorstellen kannst.
Ach, nee, nicht an die Konversation wieder erinnern.
Nein, aber bestimmt, ja, ich habe die Befürchtung, dass Boogie nicht bei den Kings mehr so lange bleibt.
Wenn er
Das
sich
heißt
da.
Befürchtung. Das heißt Befürchtung. Für ihn wäre es wahrscheinlich befreiend, aber.
Ja, aber er hat einen Vertrag. Muss man auch. Also muss man erstmal rauskommen. Na gut.
Machen wir weiter.
Sowieso. Was haltet ihr von der Entwicklung von Tyler Ennis bei den Milwaukee Bucks? Wäre er nächstes Jahr eine bessere Alternative als Michael Carter-Williams für die 1 der Bucks?
Bei den Suns hat er ja nicht viel gespielt, ne?
Leider nicht.
Als sie noch 6 Guards hatten. Das sind noch
Das
zwei
war auch so
waren.
am Draftabend so. Ah, warum Sun? Was? Ja, das war ganz. Ich mochte ihn nämlich deswegen. Und ich dachte,
Ja,
ah.
ich auch. Aber bei den Bucks spielt er jetzt. Vornehmlich kommt er von der Bank. Und ich hab, das ist jetzt eine Woche her, glaube ich, ein Spiel von den Bucks gesehen. Ja, und Tyler Ennis ist ein, ich würde nicht sagen, dass er Pass First ist. Er hat einen dynamischen Zug zum Korb, auf jeden Fall. Wie ich schon zu dir sagte, er hat keine Angst. Also er stellt sich wirklich den Herausforderungen. Er ist wirklich ein Spieler, der viel Energie von der Bank bringt. Er ist dynamisch. Ich glaube, er kann auch als Verteidiger eklig sein.
Ja, okay.
Also jetzt bei Spielern, die ungefähr auf seiner Größe sind, ne? Also jetzt zum Beispiel gegen den, weiß ich nicht, gegen den Russell Westbrook würde ich ihn nicht verteidigen lassen.
Der
So.
ist 6'2, wie viel ist 6'2? Irgendwie 1,86 oder so ist er? Also ist es nicht übergroß, glaube ich, ne? Irgendwie
Nee.
sowas. Keine Ahnung,
Aber so in
okay.
dieser Größenordnung. Ich glaube, da kann er auch mit schnellen Händen und das ist auch nicht schlecht. Kann er, weiß ich nicht. MCW ist halt so ein Thema für sich. Die Bucks haben einfach abgebaut, seitdem sie ihn haben. Ich glaube, wie sind sie jetzt? Die haben auf jeden Fall einen Negativ-Record
Negativ,
mit.
ja. Also, die sind, glaube ich,
Sehr, sehr
jetzt
negativ sogar.
2,5 Spiele vor den Nets. Die müssten dann so 36, 37 Spiele gewonnen haben bisher.
Also
Bei 40 Niederlagen oder so. Irgendwie sowas müsste das dann sein.
ist nicht schön. Ich
Nee.
verstehe den Trade auch bis jetzt nicht, warum man Knight abgegeben hat, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, okay.
Ja, ich weiß, Jason Kidd und diese Saga um ihn und, ne, aber man kann auch nicht aus jedem einen Jason Kidd machen.
Nee, das nicht. Also, ja, okay.
Ich glaube einfach, MCW passt nicht so richtig in das Konzept der Bucks. Auch wenn Jason Kidd ihn haben wollte. Ich glaube, da haben wir einfach das kleine Problem, das wir früher angesprochen haben. Ja, gute Zahlen bei den Sixers, aber bei einem anderen Team wäre es halt schwer als Starter. Und die Bucks, vor allen Dingen vor dem All-Star-Break, ein richtig gutes Team gewesen. Das ist so ein bisschen, wie wir es vorhergesagt haben. Und ich finde das auch so ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Eine Alternative, ja, aber als Starter, ich weiß, ich glaube, dafür ist er auch noch ein bisschen zu roh und da ist so ein bisschen wenig Playmaking von dem, was ich gesehen habe. Es ist schwierig. Die Position auf der 1 bei den Bucks ist auf jeden Fall nicht optimal besetzt, ob jetzt Ennis spielt oder MCW.
Ja. Also ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich bin auch so der Letzte, der den Deal immer noch für vertretbar hält, weil ich versuche, das Große und Ganze zu sehen, im Sinne von, die waren eh ein Überraschungsteam. Ich weiß nicht, ich denke mal, die haben ja auch eine neue Ownership und so, und neue Halle soll kommen und Playoffs wäre natürlich cool und so. Von daher glaube ich nicht, dass man jetzt irgendwie versucht hat, durch den Trade zu tanken. Ich glaube auch, dass man
Nee, das glaube ich auch
hinter
nicht.
den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist, aber ich verstehe halt immer noch, was die Bucks da machen wollten. Die wollten oder waren der Meinung, dass Brandon Knight ein dynamischer Combo Guard ist, der dem Team geholfen hat, besonders offensiv. Aber man ihn wahrscheinlich im Sommer nicht bezahlen wollte. Und man jetzt die Chance gesehen hat, mit Michael Carter Williams jemanden zu bekommen, der in einer Mannschaft mit, weiß ich jetzt nicht, Chris Middleton ist ja ein Spieler, den ich enorm feiere, spätestens seit dieser Saison. Ich finde auch, Chris Middleton ist auch ein schöner Komplementärspieler zu Carter Williams. Carter Williams und Giannis vor allen Dingen, das sind halt so Spieler, die eine abgefahrene, wie heißt das, Armspannweite haben. Und das ist ja das, wenn man auch die Nets aus dem letzten Jahr in Erinnerung hat, diese Defense, die Jason Kidd da phasenweise gespielt hat, dieses Vorbild Miami Heat, so dieses Swarming Defense, so immer schön Druck ausüben und ja, wenn Pässe kommen, irgendwie von der Reichweite der Spieler wie nun Carter Williams und Giannis zu profitieren, so, und Turnover zu forcieren, etc. Das verstehe ich halt immer noch irgendwie. Ich finde halt, Michael Carter Williams ist halt, wie wir es gesagt haben, was du ja auch gesagt hast, so offensiv, so, Alter, das tut weh teilweise, ne? Also,
Er ist halt ziemlich limitiert,
ja.
sagen wir es so.
Also von daher, ich glaube, dass da die Erwartungen ein bisschen höher waren. Ich verstehe den Trade immer noch. Und klar, das ist jetzt ein bisschen alles ziemlich doof gelaufen für die Bucks. Aber ja, mal gucken. Also ich glaube auch immer, dass es schwierig ist, seinen primären Ballhändler, von dem viel ausgeht, während der Saison zu traden und dann irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. Gerade Michael Carter Williams ist ein Zweitjahresprofi, der ist zwar alt, aber für den ist das auch wahrscheinlich nicht so einfach, das zu adaptieren. Und Tyler
Ne,
Ennis ist auch noch ein Rookie.
der hat sich in Philadelphia auch gut gefühlt.
Ja, eben. Und Philadelphia hat jetzt, glaube ich, auch etwas anderes System, gerade offensiv, als die Bucks. Also von daher, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, dass man schon an Michael Carter Williams festhalten wird. In der kommenden Saison auch. Und Ennis ist halt bei dann wieder die Frage, die Bucks versuchen, glaube ich, oder sind sie jetzt ja auch ein Defense First Team zu sein, also viel Wert darauf zu legen. Und ob Tyler Ennis ein geeigneter Starter in einem Defense First Team ist, wage ich zu diesem Zeitpunkt noch zu bezweifeln. Weil ich glaube, auch im College hatte er da ein paar Probleme mit. Ich glaube, Jim Boeheim, sein ehemaliger Coach, hat sich da auch mal nicht positiv über ihn geäußert.
Glaube, das Problem wäre auch, du kannst halt Ennis und MCW nicht nebeneinander stellen, weil sie beide keinen konstant guten Wurf haben.
Ja, also das Problem ist auch bei Ennis, ich kann jetzt nach, weiß ich nicht, wie viel spielt er pro Spiel, 12, 13, irgendwas Minuten, und das Ganze jetzt seit Mitte Februar oder so, ich habe viel zu wenig von ihm gesehen, um irgendwie zu, er ist ja ein Rookie, so, ich weiß gar nicht, wo sein Weg so richtig hingeht. Das ist halt das Ding.
Ja, ich konnte das ja auch nur aus dem einen Spiel
Ja.
bewerten und da hat er mir ganz gut gefallen. 1,88 ist er übrigens groß.
Ja, okay.
Habe ich
6-2.
gerade.
Okay, gut. Wäre ich auch gerne.
Ich auch.
Ja, weiter geht's. Hoffentlich, wenn du nichts mehr hast.
Nö, ich glaube, das passt so. Okay. Ihr habt den ersten Pick von dem diesjährigen Draft und stellt einen Kader um diesen Spieler herum auf. Wen wählt ihr? Oh, das ist
Das ist
schwer.
so hart.
Das ist schwer. Das ist
Ich
sehr schwer.
muss jetzt vorweg sagen, auch hier kann ich, glaube ich, nicht wieder zu 100% objektiv sein.
Nö, müssen wir auch nicht. Das ist ja eine
Nee,
Frage an uns persönlich. Da können wir
genau.
ja.
Also, ich mag Defense. So,
Ich
Punkt.
mag dich.
So, Defense ist für mich immer eine Sache, die, es ist wahrscheinlich auch keine große Kunst, ein vernünftiges Defensivsystem zu implementieren und bei der Offensive zeigt sich wahrscheinlich, was ein Trainer auch wirklich drauf hat. Deswegen stehen ja auch so Thibodeau manchmal, so ein Thibodeau manchmal in der Kritik und so, bla bla bla. Und deswegen schafft ein Steve Clifford wahrscheinlich auch im letzten Jahr die Playoffs mit den Hornets. So, also ich bin halt eher so einer, der sagt, eine gute Defensive ist ein vernünftiges Manifest. Fundament, Entschuldigung, Manifest. Fundament für ein Team. So. Zum anderen bin ich nicht der, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, der größte Fan von den Duke Blue Devils. Und deswegen gehe ich persönlich mit Karl Anthony Towns, weil ich einfach glaube, dass er ist größer als Okafor. Also er hat meiner Meinung nach ein bisschen bessere physische Voraussetzungen, was ich nie für verkehrt halte. Wird halt, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich guter Defensivspieler. Und bei ihm, finde ich, ist es das Risiko wert, ihn an 1 zu nehmen, weil ich glaube, dass er Two-Way einfach der bessere Spieler sein könnte. Weil Okafor ist im Low-Post natürlich ein Monster und vernascht in der NCAA auch regelmäßig seine Gegenspieler und so. Und ich gucke ihm auch furchtbar gerne zu. Hat auch die defensives Upside, definitiv. Aber ich glaube halt, bei Towns finde ich, der Indikator, dass er irgendwann mal ein guter Offensivspieler ist, ist seine Freiwurfquote. Also ich finde, wenn du 7 Fuß groß bist und fast 82% deiner Freiwürfe triffst, finde ich gut. Und bei Okafor, der nur die Hälfte seiner Freiwürfe trifft, das schreckt mich so ein bisschen ab. Weißt du? Also ich glaube, dass Okafor wahrscheinlich einfach medial und so eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Karriere haben wird und wahrscheinlich auch ein sicherer Pick in Anführungsstrichen ist. Aber mir wäre es das Risiko, in Anführungsstrichen das Risiko, bei Towns wert, weil ich einfach bei ihm noch ja, diese High-Risk, High-Reward-Sache sehe. Also ich glaube, dass da könnte mehr bei rumkommen. So, jetzt habe ich ziemlich lange geschwafelt.
Finde ich gut.
Schade, dass solche Fragen auch nicht mal gekommen sind, als wir den NCAA-Podcast aufgenommen haben, weil ich glaube, ich agiere jetzt hier mit zu viel gefährlichem Halbwissen und vielleicht hätten da der Harry oder der Torben von Sideline Watch auch mich hätten verbessern können oder so, keine Ahnung.
Da hast du aber schon mal zur Hälfte mehr Halbwissen als ich.
Hast du denn jetzt Viertelwissen oder
Also ungefähr, ne?
Ja.
Wie gesagt, ich habe leider mal wieder zu wenig College Basketball gesehen. Ich könnte mir selber in den Hintern dafür beißen. Und kann halt nur von dem ausgehen, was ich wirklich so ein bisschen weiß. Und ich mag Guards.
Oh,
Das
okay.
ist kein offenes Geheimnis. Das ist ein offenes Geheimnis. Und ich würde dann wahrscheinlich zu D'Angelo Russell tendieren. Einfach. Ich habe so ein paar Highlights gesehen und mir gefällt sein Spiel. Und
Voll. Ich feiere ihn auch richtig.
ich glaube, der hat auch auf beiden Seiten noch Upside. Und ich bin halt jemand, der sehr guard-affin ist. Kann man, glaube ich, so sagen. Und deshalb würde ich mich wahrscheinlich für D'Angelo Russell entscheiden. Aber wenn ich mir einen von den beiden Big Men picken würde, würde ich da ganz bei dir sein. Dann würde ich auch Towns nehmen.
Ja, Russell wäre auch interessant, weil wenn du ein Team um den Spieler herum aufbauen willst, ja, Russell wäre, denke ich mal, auch. Das Ding ist einfach, erstens, ich kenne Moutier überhaupt nicht. Also Moutier, der jetzt aufgrund
In
auch,
China
glaube ich,
spielt?
von, ja, von akademischen Gründen nicht an die SMU gegangen ist, sondern jetzt in China spielt, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Soll wohl
So eine
auch ein.
Wundertüte wie Exum.
Ich weiß jetzt auch nicht, ja, es ist ja generell mit Stats egal. Du kannst zum Beispiel bei Towns, guck dir die Stats an. So. Also kannst du ja nicht mit argumentieren. Da musst du sehen, was der in Kentucky auch für eine Rolle über weite Teile der Saison gespielt hat. So. Und das war halt nicht die größte. Teilweise jetzt im Turnier hat er, glaube ich, ein Spiel
Duke
gehabt, wo er
meinst du, ne?
nur. Nee, Kentucky. Towns ist bei Kentucky, Okafor, Duke.
Ach so, ich war gerade, nee, ich war gerade verwechselt. Ich hab's vergessen. Entschuldigung.
Kein Problem. Also, ich meine, was ich damit sagen will, ob du jetzt mit China-Stats ankommst, wo ein Andre Blatt Defensive Player of the Year wird und alles rasiert, oder halt am College, wo du berücksichtigen musst, dass bei Kentucky einfach wahrscheinlich vier Big Men spielen, die wir nächstes Jahr in der NBA sehen werden. So. Also es ist und bei Duke hast halt den kleinen Bruder von Plumlee hinter Okafor. Okafor hat dann natürlich eher wenig Konkurrenz innerhalb seiner Position. Also, keine Ahnung. Ich denke, da gibt es genug Experten, die sich da mit der Frage beschäftigen werden. So vom Gefühl her würde ich einfach sagen, Towns. Und ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Mockdrafts aussehen, aber Torben hat mir ja schon erzählt, dass es da auch durchaus in Amerika eine Diskussion gibt, wer ist der bessere Spieler.
War schön, dass wir uns da mal nicht einig sind. Wenn wir da so
Endlich
zwei
mal.
verschiedene Antworten haben. Wirklich verschiedene Antworten. Nicht der eine nimmt Okafor, der andere nimmt Towns. So.
Ja, ich
Finde ich
bin immer
gut.
Big. Aber ich denke mal, ein guter Big Man hat einfach einen krasseren oder kann einen krassen Impact haben. Und das ist für mich dann weniger Wundertüte. Ist halt. Ich bin da ein bisschen 1984. Kann ich nichts für.
Ja, und ich war schon, seitdem ich die NBA verfolge,
Ja.
guard-affin,
Ich hätte wahrscheinlich
deswegen.
84 auch nicht Jordan genommen. Also von daher so. Naja. Bin ich ein bisschen bescheuert wahrscheinlich. So, wen schätzt ihr als wichtiger für Dallas ein? Monte oder Parsons?
Ich glaube, Parsons hat noch gar nicht so die Rolle im Team, dass man sagen kann, dass er das Team trägt. Er trägt das Team auf jeden Fall mit, aber eine der Hauptsäulen würde ich nicht behaupten. Ja, und Monte. Ich halte viel von dem Jungen. Ich finde schade, dass er so ein bisschen abgebaut hat, seitdem All-Star Break, seitdem Rondo da ist. Aber ich glaube, ich würde mich Stand jetzt für Monte entscheiden, weil ich da auch so ein bisschen auf das Wort von Dirk vertraue, wenn er sagt, das ist unser Go-To-Guy. Ich weiß, ich habe auch schon wieder Stimmen gehört, die sagen, wer sein Team um Monte aufbaut, ist größenwahnsinnig. Gleiches würde ich sagen, wenn man sein Team über Rondo aufbaut, also von daher sind das so, da kann man schwer jetzt jemanden rausnehmen, aber ich würde persönlich mit Monte gehen und sagen, er ist wichtiger für die Mavs.
Okay.
Weil wenn es bei ihm läuft, gegen die Spurs war er überragend und als es bei ihm anfing, ist das ganze Team besser geworden und deswegen für mich ist Monte.
Ja. Also Chandler Parsons, ich finde, er spielt eine medial vor allen Dingen eine sehr unscheinbare Saison. Ich finde ihn aber, er erfüllt zumindest die Erwartungen, die ich an ihn gehabt habe. Also nimmt sehr viele Dreier, trifft die vernünftig. Ja, funktioniert halt, ne? Also ist jetzt vom Shooting her noch ein bisschen besser als letztes Jahr bei den Rockets und so. Und ich finde, das passt schon. Also ist ein guter Spieler, natürlich überbezahlt, aber den muss man halt überbezahlen. Ist halt so. Und bei Monte muss ich dir natürlich zustimmen. Also wenn man sich so auch die Leistung im Februar und März anguckt, war schon mal besser. Um es mal untertrieben zu sagen. Und ja, ich hoffe, so die letzten beiden Spiele waren es, glaube ich, so. Die geben wieder Grund zur Hoffnung. Aber ja, also ultimativ unterm Strich kann ich auch sagen, es ist Monte, weil ich glaube einfach von Monte, er ist jemand, der ein Spiel mehr beeinflussen kann als Parsons. So, so würde ich es definieren. Und deswegen wäre er für mich wichtiger. Einfach so.
Ja, es ist schwer zu vergleichen.
Ja, eben. Keine
Ich glaube
Ahnung.
auch bei Monte, der ist halt auch erfahrener, der ist älter.
Hat ja auch eine andere Rolle irgendwie. Also
Ja. Das kann man. Von Monte wird erwartet, dass er das Team führt.
Ja, und dass er halt auch
Irgendwo.
offensiv für Furore sorgt und so und ja, defensiv vielleicht auch irgendwie so mit On-Ball irgendwie ein bisschen Druck ausübt, weil er ja durchaus auch schnelle Hände hat und so. Also, ja, ich weiß es nicht. Also für mich wäre es Monte, aber ja. Das ist halt ein schwieriges Thema. Gut, dann letzte Frage für heute.
Ja. Wer gewinnt das NCAA-Turnier?
Kentucky. Ich bleib dabei. Ich hoffe jetzt, dass Michigan State auf jeden Fall gegen Duke gewinnt, weil dann steht mein Bracket wieder besser da, weil ich habe Duke rausfliegen lassen gegen Gonzaga. Das ist leider nicht passiert. Aber ich glaube, ich könnte mit jedem Team auf jeden Fall gut leben, da ich drei Viertel der Final Four Teilnehmer äußerst sympathisch finde. Und ja, auf jeden Fall am Wochenende gucken. Ey. Wisconsin gegen Kentucky kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall geben. Also sollte man gesehen haben. Was meinst du denn?
Ich kann nur mit meinem Viertelwissen gehen. Ich sage auch Kentucky. Ist
Ist
jetzt nichts
ja,
Überraschendes.
ist ein safer Pick, ne, irgendwie auch. Sagt ja jeder.
Ja, dann kann ich mich einfach nur der breiten Meinung der Experten anschließen und Kentucky nehmen.
Bestens. So. Das war's für heute erstmal. Und nächste Woche gibt es dann wieder einen normalen Podcast. Ich denke, da wird es auch viel schon um Playoffs gehen. Gucken wir, ob bis
Denke ich auch.
dahin schon ein paar Matchups feststehen. Gucken wir mal, was wir da so machen. Ansonsten wird diese Woche jetzt noch gefüllt mit einer Rookie des Jahres Diskussion von uns beiden. So ähnlich wie wir es auch für den MVP vorhaben. Also wir werden uns schriftlich da halt mit den Rookies auseinandersetzen, mit den Top 5, unserer Meinung nach Top 5. Und ich plane dann auch noch etwas zu einem meiner neu gewonnenen Lieblingsspieler zu schreiben. Kawhi Leonard wird wahrscheinlich irgendwann mal was kommen. Und ja, ansonsten hören wir uns dann nächsten Freitag wieder.
Einen
Dann
schönen Tag wünsche ich dir.
danke. Danke wie immer für deine Expertise und nehmt uns den siebten
Welche
Platz nicht weg.
Expertise?
Dein Viertelwissen. Und
Ach
nehmt
so,
uns den
ja.
siebten Platz nicht weg. Denkt dran. Gehört
Das kann ich nicht
uns.
versprechen, weil ich will gegen Cavs spielen, also.
Ja.
Naja.
Na gut.
Am Ende fliegen wir beide aus den Playoffs.
Boston macht's. Und in diesem Sinne, was uns sehr freuen würde, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Schönes Ostern.
Gleichfalls, danke dir.
Jo, ciao.
You know what's clutch?
Fuck that, fuck that, fuck that.